Wir haben jetzt als Predigttext in der Zeit vor der Karwoche das Vaterunser. Es ist ja zweimal im Neuen Testament abgedruckt in Lukas 11, aber wir lesen es jetzt nach Matthäus 6, nach der Bergpredigt. Matthäus 6, ich möchte noch den Vers 8 lesen und dann den Anfang des Verses 9. Da erinnert Jesus an die Gebetspraktiken, die es sonst gibt in der Welt, wie viele Menschen beten, und sagt, ihr sollt's nicht machen wie die anderen. Das ist nicht das, was Gebet ist. Wir meinen das doch alles so ähnlich. Nein, sagt Jesus, ganz anders. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel. Lieber Herr, jetzt hilf uns, dass wir nicht viel Worte übers Beten machen, sondern dass wir den Schatz erkennen. Amen. In der vergangenen Woche ist mir eine Schlagzeile in der Zeitung aufgefallen. Da hieß es, die Bibel psychologisch deuten. Ich habe gedacht, das ist. So ist es in unserer Zeit, psychologisch deuten. Und das wäre doch gleich was fürs Gebet. In unserem Volk, wo sicher viele mit dem Glauben nichts mehr anfangen können, aber die können was damit anfangen, wenn wir das Gebet psychologisch deuten. In unserer hektischen Zeit, wo jeder gedrängt ist mit so vielen Terminen und Aufgaben und Verpflichtungen, von Angst und Sorgen belastet, da ist doch direkt eine Erquickung, wenn man einmal zu sich selber kommt. Und man empfiehlt das ja hin und her und sagt, ach, wir brauchen heute mehr Stille. Lasst uns stille sein. Lasst uns Zeit nehmen, zu uns selber zu kommen, zur Ruhe, und schall doch mal ab nach außen und mach die Tür zu und geh in dein Inneres und versenk dich. Haben Sie gemerkt, wie schön das sein kann, wenn man in der Stille ist und die ganzen Sorgen einfach vergisst? Aber das ist nicht beten. Muss Sie enttäuschen. Ist gut gemeint, aber es ist nicht beten. Damals haben die Jünger Jesus beobachtet, wie er gebetet hat. Es ist ihnen nicht nur aufgefallen, dass Jesus so lange im Gebet ausgehalten hat, da haben wir alle Schwierigkeiten, sondern wie Jesus gestärkt zurückkam, mit Vollmacht, und er wirken konnte danach, wie ein großer Friede über ihm war. Und dann merken sie auf einmal, wir wissen ja noch gar nicht, was Beten ist. Jeder meint, ich kann beten. Und als sie Jesus sahen, merken sie, wir wissen überhaupt nicht, was Beten ist. Mein erster Punkt, Beten heißt wegblicken von uns. Wegblicken von uns. Das Erste, was uns Jesus wichtig macht, heißt, ihr sollt zum lebendigen Gott kommen. Darum ist das mit der psychologischen Erklärung einfach nicht befriedigend. Gut gemeint, lieb gemeint, in Ehren. Aber uns geht es um was ganz anderes, nicht zu uns kommen. Im Gegenteil, mir macht das sogar Schwierigkeiten, wenn ich bete. Kaum bin ich in der Stille, dann fallen mir vergessene Termine ein. Menschen, die ich verletzt habe, Aufgaben, die ich tun müsste. Leg mir immer einen Notizblock beim Beten hin, damit ich das einfach mal hinschreiben kann. Es tut ja auch gut, wenn wir einige Dinge wieder merken und uns bewusst werden, aber das ist nicht beten. Zu uns selber kommen, das ist unheimlich, wenn ich in den Urgrund meiner eigenen Seele hineinlausche. Jesus sagt, beten heißt zum ewigen Gott kommen, wegblicken von dir. Und es ist dann so, wie wenn sie morgens die Rollläden an ihrem Haus hochziehen und die Türe aufmachen und die Sonne leuchtet herein und plötzlich kommt etwas ganz anderes, als was in der Nacht vorher war. Beim Gebet sind wir nicht mit uns allein. Beim Gebet sind nicht wir in der Versenkung und in der Stille. Das würde ja uns nichts helfen. Sondern wir treten plötzlich vor den heiligen, majestätischen Gott. Vor den großen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Bevor diese Welt erschaffen wurde, in der riesengroßen Weite des Universums, dieser Gott, zu dem ich trete mit meinen Alltagssorgen, mit meinen Gedanken, mit meinen Befürchtungen und Ängsten. Und tun Sie das doch in Ihrem Gebet, dass Sie plötzlich still werden und sagen, du großer und mächtiger Gott, du wunderbarer Herr. Und dann weiß man auch, was über unserer Welt noch liegen mag an dunklen Geschehnissen. Dieser Gott hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Er ist der, der seinen Sohn sendet am letzten Tag zum Weltgericht, der eine neue Welt hervorbringt. Den lassen wir jetzt in unser Leben ein. Beten heißt, Gott in dein Leben eintreten lassen. Mach die Türe auf. Lass ihn kommen. Er will zu dir. Und er will mit uns jetzt über all das reden. Und plötzlich steht das in seinem strahlend hellen Licht. Er beleuchtet das alles. Und wenn wir vor ihm das alles betrachten, dann werden unsere Sorgen plötzlich eine andere Größe haben. Wir werden das anders beurteilen, anders sehen können. Jesus sagt, wenn ihr betet, da sollt ihr den Vater anrufen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, das Gebet sei ein Selbstgespräch des Menschen auf dem Weg zu Gott. Also wenn es das wäre furchtbar. Das wäre arm und leer, ein Selbstgespräch des Menschen auf dem Weg zu Gott. Jesus sagt, ihr dürft den Vater anrufen. Der ist doch da bei euch. Ich habe ja jetzt einige Tage in Ländern Westafrikas zugebracht, auch oft genug in sehr gefährlichen und aufreibenden Autofahrten, wie es auch unsere Familie Kilgus kennt aus den 4000 Meter hohen Pässen in dem Himalaya-Massiv. Und da hat mir das Eindruck gemacht, wie diese Afrikaner es ja in einer viel unmittelbaren Weise tun beim Beten. Die lassen einen nicht ins Auto einsteigen. Da kann man am großen Markt stehen und die Menschen meinen, wir beten. Da kann man am Flughafen sein, bevor man ihn durchgeht. Wir beten noch miteinander. Und dann ist eine Wendung immer vorgekommen, und die wollte ich Ihnen auch gleich in der ersten Predigt sagen. Die haben immer wieder gesagt, Herr, du hast alles unter deiner Kontrolle. Ist gut gesagt. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Als unser Dr. Binder in Gambia mit uns losfahren wollte auf eine Tour, ein paar Meter noch in der Hauptstadt ist die Vorderlenkung abgerissen. Wenn das nachher passiert wäre in einem Schlagloch bei 100 Stundenkilometer, hätte das Auto oft überschlagen. Mit dem konnte er gerade noch zur Werkstatt rollen. Wir haben gesagt, Herr, du bist groß. Wir wollen dich preisen, wenn du auch das alles in deiner Regie hast. Wenn wir das so wissen dürfen, du bist da, auch in den schlimmen Widerfahrnissen meines Lebens. Auch wenn manches geschieht, was mir nicht passt, aber es ist doch unter deiner Kontrolle. Dann will ich dich preisen. Es gab Ausleger, die haben gesagt, die Bitten des Vaterunsers, die muss man parallel sehen zu den 10 Geboten. Das ist ein interessanter Gedanke. Es hilft uns ein wenig, das Vaterunser besser zu verstehen. Dann würde also dieser Bitte, unser Vater in dem Himmel, entsprechen. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das genügt mir heute schon für diesen Gottesdienst. Obwohl wir nun den ersten Punkt draus machen. Aber wenn Sie das übersetzen in Ihr Leben, der Herr ist Gott. Er hat auch Ihr Leben in seiner Hand. Er kann die Ärzte führen, zu denen Sie in der nächsten Woche wieder müssen. Er hat ihren Lebensabend in seiner Regie und in seiner Kontrolle. Er kennt die Menschen, unter denen sie so leiden müssen. Er hat das alles unter sich. Er ist der Herr ihres Lebens, dem sie alles sagen dürfen. Und dann wollte ich in meinem Beten einstimmen in die schönen Anbetungspsalmen, die wir auch in den biblischen Psalmen immer haben. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, meine Burg, mein Hort meines Heils. Da finde ich Zuflucht unter deinen Flügeln. Und das ist ja gerade der Schatz des Betens, dass ich mit meinen kleinen Dingen, die mich bewegen, zum großen, ewigen Gott kommen darf und ihm alles sagen. Und Jesus hat's so sagen können, dass wir gern drüber grübeln und oft schon auch dumm gesagt haben, dann muss man ja gar nicht beten, wenn er schon alles weiß. Aber ist das nicht ein Trost? Er weiß doch alles. Und jetzt darfst du ihm noch mal sagen. Und wenn dir die Tränen die Wangen runterlaufen, er weiß es und er ist der Herr. Und ich darf ihn anbeten und ihn preisen, dass er alles in seiner Regie hat. Aber jetzt beobachten wir noch etwas Zweites, eine ganz vertraute Anrede. Wir waren in der vergangenen Woche beim Friseur, es war wieder Zeit, das ist so ein netter Italiener, ein fröhlicher Kerl. Und er hat mir wieder manches erklärt und hat gesagt, ach wissen Sie, weil er gemerkt hat, dass ich Pfarrer bin, hat er gesagt, das ist ja sowieso alles das Gleiche. Islam und Apostolen und Evangelische und wie die alle heißen und Mormonen, es gibt ja bloß einen Gott. Ich habe dann versucht, es ihm zu erklären, vielleicht verstehen Sie es besser als er. Heute hören wir etwas von einer Islammission, 600 Jahre nach der Offenbarung Jesu, nachdem die Evangelien geschrieben wurden, hat der Prophet Mohammed seine ganze Leidenschaft eingesetzt. Ihr dürft zu dem heiligen Gott nicht mehr Vater sagen. Das ist unerträglich. Die Würde Gottes lässt es nicht zu, dass wir ihn mit so einem Begriff belegen. Und er hat extra die Gottessohnschaft Jesu abgestritten. Und ich will es Ihnen jetzt einfach einmal zeigen, weil das mit in unsere Missionsmatinee hineingehört, warum das für uns so wichtig ist, dass wir nicht nur sagen, er ist doch Herr, mein Gott, so kann ich auch beten, sondern warum uns Jesus gelehrt hat, zu ihm Vater zu sagen und noch viel mehr, so wie es die kleinen Dörgel machen, die Babys, die dann Papi sagen, Papa und Abba, dass ich in der ganz vertrauten Sprache der Urlaute mit ihm reden darf. Das ist unfassbar. Was ist denn damit gemeint, mein Vater? Vielleicht sind viele christliche Glaubensaussagen bei uns sehr abgegriffen, wenn sie im Bahnhof unten im Sternensaal einen Kaffee trinken, dann sehen Sie oben angeschrieben, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wissen Sie, das hält nicht. Das ist ein Spruch, den unser Landsmann Schiller ja uns so schön geschenkt hat, aber der trägt nicht. Und der stimmt ja nicht mit der Vatergüte Gottes. Darum sagt die Bibel ein bisschen umständlicher, wie das ist. Und vielleicht kann ich es Ihnen an einem Beispiel deutlich machen. Die letzte Etappe meiner Reise war in der Elfenbeinküste in Abidjan, eine europäische Stadt mit einer modernen Skyline, so wie vielleicht Frankfurt am Main, eine pulsierende Stadt mit Ober- und Unterführungen. Aber ich stand am Busbahnhof, wo die armen Leute sind, und musste einige Zeit warten, bis ich abgeholt wurde und habe die Menschen beobachtet. Und da kam ein jüngerer, behinderter Mann her, der hatte solche Tüten aus Plastiksäcken genäht und wollte die verkaufen. Mir hat sie das Herz abgedrückt. Ich weiß nicht, ich wollte ein paar Pfennige dafür haben. Ich habe mir gedacht, jetzt kaufe ihm doch zwei ab. Der wird heute keine verkaufen. Was ist das Schicksal eines Menschen? Arm? Und dann haben die Marktfrauen, die dort waren, sich kaputt gelacht, weil er immer den Mund so runtergezogen hat, also so eine Gesichtslähmung. Er war behindert. Und dachte ich, wie gemein ist die Welt? Wie gemein ist die Welt? Ich wollte dann ein paar Kinder fotografieren in der Wartezeit. Und dann kam so einer mit zwei Krücken, auch ein junger Mann, mit der gelähmten Hüfte. Dachte ich, was ist dein Leben? Die ganze Welt ist doch traurig, zum Weinen traurig. Es gibt so viel schwere Menschenschicksale, und das in Abidjan, in der reichsten Stadt Afrikas, nach den südafrikanischen Städten vielleicht. Wie sieht's erst im Busch aus, wo die Menschen nie sich einen Doktor leisten können, wo die Menschen nie satt werden? Wenn man das sieht in den Hospitälern, ein Kind von der Knochenvereiterung, der ganze Körper unheilbar und keine Medikamente da, das ganze Leben ist doch ein Rätsel. Ich steige ins Flugzeug, mein Leben ist schön. Ich muss nur telefonieren, dann kommt der Krankenwagen. Ich kann mein Geld vom Gehalt ab, vom Konto abheben. Wir im Westen haben's gut. Drei Viertel der Menschheit haben doch so ein dunkles Leben, das man überhaupt nicht erklären kann. Rätselhaftes Leben. Wie wollen Sie da von der Vatergüte Gottes reden? Es wird sich doch nicht lösen. Sie wissen doch, dass die Entwicklung Afrikas mit jedem Jahr weiter nach unten geht. War vor Jahren noch besser. In jedem Land. Die Slums, die Elendsquartiere wachsen rapide. Und das gilt für alle Nöte Afrikas. Ich bin so froh, dass uns Jesus von der Vatergüte sprach. Er hat es nicht so gesagt wie unser Landsmann Schiller. Sondern Jesus kam in diese Welt und hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Er kennt die Leiden dieser Welt. Und Sie finden das in all den Jesusworten, dass Jesus immer nicht von unserem westlichen Wohlstand sprach. Er sprach von der grenzenlosen Not. Er sprach davon, dass doch der Feind Gottes die Welt in ihrer Hand hat, das menschliche Habsucht und Geiz die Welt regiert. Er sprach von der Ungerechtigkeit. Er ging zu den Menschen, die mit Aussatz behaftet waren, und legte die Hand auf sie. Und dann hat er ihnen von der Vatergüte Gottes erzählt. Weil er es ihnen deutlich machen wollte, auch dann, wenn unser Leben vom Tod bedroht ist und in der Armut gelebt ist, dass der ewige Gott dich nicht loslässt. Und er gibt dir sein Pfand dafür, darum, dass er dich löst aus deiner Gottesferne und deine Schuld vergibt und dich heimholt in den Frieden Gottes. Das ist ja die Mitte unseres christlichen Glaubens. Warum wissen wir denn, dass Gott der Vater ist? Nicht, weil es uns gut geht. Das müssen wir ja alle davon überzeugt sein. Ach, wir haben so viel zu klagen. Wir sind ja so unzufriedene Leute. Die Vatergüte Gottes kann man erst preisen, wenn man erkennt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ich darf mich freuen, dass ich einmal in der Ewigkeit bei ihm bin und dass er heute mich auch durch die Welt des Leidens hindurchführt. Es ist ganz wichtig, dass wir Christen nicht nur stehen bleiben bei wunderbaren Erfahrungen, die wir in Hülle und Fülle machen. Ich hoffe, dass Sie viele Gebetserhörungen auch haben. Aber doch wollen wir festhalten, dass in dieser Welt die Zeichen des Todes und des Unrechts bleiben. Leider. Aber es ist was Wunderschönes, wenn Sie dann Liebe stiften dürfen. Und wenn Sie sagen können, auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, ich habe doch Teil an der Vatergüte Gottes. Weil Christus mir das bringt und Christus mir das bezeugt und Christus mir das verbrieft. Und auch im Leiden will ich's bekennen. Und im Sterben will ich singen, ich habe einen Vater, bei dem ich mich bergen kann. Das kann ich nur so sagen. Durch den Opfertod Jesu weiß ich von der Vatergüte Gottes. Darum bin ich gewiss und darum freue ich mich. Und darum kann mir nichts mehr fehlen. Und noch ein letztes. Ich habe also von der Heiligkeit Gottes gesprochen. Gebet ist nicht ein Selbstgespräch, sondern Hinwendung zum großen Gott. Da wollte ich Ihnen deutlich machen, warum er der Vater ist. Und jetzt noch, er ist ganz anders als wir Väter. Aber so schlecht sind wir Väter ja auch nicht. Ich sage das immer nur, weil ja heute mehr und mehr Menschen sensibel werden für die frühkindlichen Schäden. Die Seelenärzte öffnen ihnen die Augen auch. Das ist gut so, für die Wunden, die man in seiner Kindheit empfangen hat. Wir Väter sind ja rührende Gestalten. Ich muss immer wieder staunen, wenn manche lieben Väter, das habe ich nicht mal fertig gemacht, sich noch ein Tuch um den Bauch binden und die Säuglinge sich an den Bauch heften. Also, und wie die wickeln können, das habe ich nie so geschafft.
Das ist doch schön, die Vaterliebe. Aber ich verstehe auch, dass viele sagen, wenn du jetzt davon redest, dann kriege ich eine Depression. Weil ich so unter meinem Vater gelitten habe. Und es ist furchtbar, was irdische Väter ihren Kindern antun können. Und es gibt keinen irdischen Vater ohne Fehl. Aber ich wollte trotzdem, dass sie Zugang haben zum himmlischen Vater. Denn darum hat uns Jesus das gesagt, wir sollen nicht an die irdischen Väter glauben. Das brauchen sie nicht. Die dürfen sie vergessen. Unser Vater in dem Himmel, jetzt freue ich mich, dass es da steht. Das ist ein ganz anderer Vater. Und es ist nicht so, dass wir Gott mit irdischen Vätern vergleichen. Die Bibel meint es ja immer umgekehrt. Gott ist das Urbild jeglicher Vaterschaft. Wir Menschen sind ganz schwache Abbilder davon. Wir können immer nur ganz kleine Teile davon widerspiegeln. Und selbst wenn Sie es einmal schön erlebt haben, ist das nur ein ganz kleiner Teil der großen Vatergüte Gottes. Bleiben Sie dabei stehen, und ich wollte wieder, dass Sie das sprechen können, weil Sie einfach sagen, es geht um einen ganz anderen Vater. Unser Vater in dem Himmel. Ich bleibe nicht immer in der Erinnerung an meinen irdischen Vater hängen. Dieser große, ewige Vater, der mich kennt und der um meine Not weiß. Wie hat das Jesus so schön erzählt? In dem Gleichnis von dem Sohn. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Solch einen Vater hat es noch nie gegeben auf der Welt. Der auf dem Dach seines Hauses steht und jeden Tag hinausblickt. Was macht denn nur mein Sohn? Was macht denn nur mein Sohn? Das dürfen Sie nie vergessen. Der ewige Gott findet keine Ruhe. Er bleibt nicht hängen bloß an den großen Vorgängen zwischen Ost und West und an der niedergebrochenen Mauer. Gott bekümmert das heute, wie es Ihnen geht, wie Sie mit Ihrem Leben zurechtkommen. Und selbst wenn Sie nicht mehr beten, Gott findet keine Ruhe, bis Sie heimfinden zu ihm ins Vaterhaus. Und wissen Sie, wie das ist, dieser überwältigende Augenblick. Da er noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater. Nein, Ihr Vater war ganz anders. Ich weiß, Sie hatten es schwer, aber der himmlische Vater, den kennen Sie noch gar nicht, mit seiner großen Güte. Und wenn Sie anfangen, am Morgen des Tages, bevor die ganze Welle der Aufgaben auf Sie hereinstürzt und Sie vor den vielen Dingen stehen, wenn Sie dann Ihr Herz ausschütten und der Vater Sie sieht, wie er Ihnen entgegenläuft, wie er Sie herzt, wissen Sie, was Beten ist? Eine Begegnung mit dem ewigen Gott, meinem Vater, und ich darf sein Kind sein. Ich darf sagen, Abba, du weißt alles. Und ich will bloß bei dir bleiben. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Amen.